Und wie gesagt, die Krise ist immer eine Chance. Also ich habe viele Krisen in 43 Jahren erlebt und bin immer eigentlich gestärkt mit meinen Strukturen aus den Krisen hervorgegangen, weil es wichtig ist, in der Krise eigentlich zu gucken, okay, was macht man eigentlich, es zu bewerten und auch zu sagen, okay, ich lasse dann das mal lieber weg, weil es lohnt sich nicht oder die Zeit ist vorbei oder ich kann es nicht gut.
Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkötter. Heute begrüße ich meinen Gast Thomas Schleife, mit dem ich über die Herausforderungen für den deutschen Mittelstand beim Thema Transport und Logistik sprechen möchte. Herzlich willkommen.
Danke, herzlich willkommen ebenfalls.
Danke. Ja, Sie sind ja seit 43 Jahren, haben Sie mir eben erzählt, in dem Bereich Transport und Logistik tätig. Seit über 20 Jahren auch im Mittelstand als Unternehmer, Geschäftsführer und mittlerweile auch als Berater. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Branche verändert?
Oh, wenn ich jetzt über 43 Jahre gehe, das ist eine interessante Frage. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Wenn ich noch dran denke, IT-Technik gab es gar nicht oder sehr wenig. Da wurde noch mit Lochband und mit Telex geschrieben, Karteikarten. Aber auf jeden Fall hatten wir noch genügend Kraftfahrer. LKWs gab es eigentlich immer, da hat sich aber auch sehr viel getan, was also Beladungen an, was sich an Technik, an Regulierung leider auch entwickelt hat. Ja, wenn wir heute mal gucken, das ist schon ein Quantensprung über 43 Jahre. Das sind schon Generationen, die eigentlich da passiert sind.
Wie sind Sie denn überhaupt in diesen Bereich gekommen oder woher kommt diese Begeisterung oder Faszination für diese Branche und dieses Thema?
Also ich stamme aus einer ganz klassischen Dienstleisterfamilie. Ich glaube, dass also das Vorbild der Großeltern, der Eltern, die alle in verschiedenen Bereichen Dienstleister waren, mich da sehr geprägt hat. Also mir hat das von Beginn an Spaß gemacht, also Dienst zu leisten. Also als Kind hat man so macht, so Hotel gespielt oder so. Aber das hat sich dann fortgesetzt. Und mich hat die Mischung aus internationaler Tätigkeit und Organisation und hohem Maß an Flexibilität immer gereizt und bin dann relativ schnell auch in das Transportgewerbe gekommen, obwohl bei mir auch familiär da niemand so konkret drin war. Ich habe mir das eigentlich selber ausgesucht und habe eigentlich seit 43 Jahren sehr viel Freude und Spaß und in der Mehrzahl gute Erlebnisse gehabt.
Jetzt ist ja gerade das Thema Transport, Verkehr, Automobil, steht ja auch sehr stark in der Kritik. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für den deutschen Mittelstand, wenn es um das Thema Transport und Logistik geht?
Ich würde das mal zweiteilen im Moment. Und das ist eigentlich nicht nur eine Frage der Kurz- oder Mittelfristigkeit, das ist auch ein längerfristiges Problem oder eine längerfristige Thematik. Wir haben ein gesellschaftliches Umfeld, was diese Frage betrifft. Und wir haben aktuell ein wirtschaftliches Umfeld, was diese Frage betrifft. Also Sie hatten es angesprochen, wenn ich mal in das gesellschaftliche Umfeld hineingehe, sind wir uns alle einig, dass man Transport, Speditionen, Logistik benötigt. Aber niemand will es richtig vor seiner Tür haben. Ne? Wir sagen ja immer, jeder will mit einem Flugzeug preiswert irgendwo ins Ausland fliegen, aber er möchte keinen Flughafen vor der Tür haben. Jeder möchte alles zu jeder Zeit kaufen oder erwerben können, aber man möchte kein Logistikcenter um die Ecke haben. Man möchte keinen, sagen wir in Anführungsstrichen, stinkenden LKW haben und keinen Krawall. Und das, denke ich mal, das ist eine Situation, die es gesellschaftlich schwierig macht, auch oftmals Akzeptanz und Respekt, bis hin zum Respekt zu finden für unsere Tätigkeit, die aber unbestritten absolut notwendig ist. Ansonsten sind alle Kühlregale und alle anderen Regale leer. Das zieht sich auch weiter, das Thema, wenn wir eben über die gesellschaftlichen Schwerpunkte, die wir gerade haben, sprich Nachhaltigkeit, grüne Politik und. Es geht nicht ohne, also gilt es darüber nachzudenken, wie man es dann eben unter den Bedingungen, Anforderungen, die bestehen, vernünftig machen kann. Und das definiert eigentlich die Herausforderung. Wenn wir das dann mit der wirtschaftlichen Situation noch weiter spinnen, steht ja die Frage, wir haben de facto in Deutschland eine Krise, eine Wirtschaftskrise, wie wir sie seit vielen Jahren nicht mehr hatten. Die ist kombiniert auch mit einer Krise, die sich im internationalen Maßstab verbindet, die auch also nicht nur Europa betrifft, die weltweit geht. Und die betrifft uns natürlich Fragen wie Energiepreise, maßgebliches Thema in der Logistik. Wir sind sehr energielastig, gehen Sie raus, gucken Sie auf die Straße, Kraftstoffe, Dieselkraftstoff in der Logistik. Wir brauchen sehr viel Energie, Beleuchtung, Heizung und. Gehen Sie in den Personalbereich hinein, ne? Das denke ich, hat jeder schon gehört, Kraftfahrer, fehlende Kraftfahrer, Kraftfahrermangel. Gehen Sie in das Thema Nachhaltigkeit hinein. Also es geht darum, wie kann man den fossilen Energieträger ablösen oder wie kann man den Verbrauch reduzieren. Also wir sind mit all diesen Themen, die uns heute umgeben, in allen Bereichen des Lebens irgendwo verbunden. Und das muss man dann entsprechend, müssen wir auch umsetzen. Das, was mir persönlich fehlt in dieser Frage, ist, dass wir uns dass wir oft sehr eigentlich alleingelassen mit dem Thema sind. Also die Politik, so hat man den Eindruck, macht Vorgaben, definiert also Ziele und was man erreichen will und was erreicht werden muss, trifft Regularien. Und dann müssen wir in der Wirtschaft zusehen, wie wir damit klarkommen. Also das beste Beispiel ist gerade, und das ist für mich hanebüchend, was hier beschlossen wurde, dass die Bundesregierung und der Bundestag haben letzte Woche beschlossen, dass ab 1.12. eine neue Maut kommt, eine neue Maut eingeführt wird. Also erstens mal weiß ich nicht, ob diese Kollegen sich da wirklich Gedanken drüber gemacht haben, zum 1.12., den letzten Monat eines Jahres, wo alle im Jahresendverkehr sind, wo alle in der Budgetphase sind, was niemand mehr kalkuliert hat, einzuführen. Warum macht man nicht sowas zum 1.1. eines Jahres, wo auch dann das eingepreist werden kann? Da muss man ja dran denken, man braucht ja auch Zeit, um mit den Kunden darüber zu reden, weil das zieht in Größenordnung Preiserhöhungen nach sich. Wir haben heute den 23. Oktober, das heißt, also wir haben noch 6 Wochen, 7 Wochen Zeit, mit den Kunden darüber zu reden. Da müssen IT-Systeme umgestellt werden. Also da bekomme ich Zweifel, ob wirklich immer genau überlegt wird, welche Auswirkungen sowas hat. Und da würde ich mir einfach wünschen, und eigentlich ist es eine Voraussetzung, dass gerade gesellschaftliche Erwartungshaltung, politische Vorgaben und mit der Wirtschaft gemeinsam besprochen werden, um solche Maßnahmen umzusetzen. Und Sie fragten ja nach dem Mittelstand. Was ist Mittelstand? Sagt man mal, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Da bin ich fest von überzeugt. Aber was betrifft, wen betrifft denn der Mittelstand? Und in meiner Definition sind das also nicht Konzerne, die Milliarden von Umsätzen machen. Und selbst sogenannte mittelständische Speditionen und Logistiker, die Milliarden Umsätze machen, sind auch keine klassischen Mittelständler mehr, sondern das sind Firmen wie wir bei der Transco hier ganz konkret in der Niederlassung Remscheid, wo eine bestimmte Anzahl überschaubar von Mitarbeitern bemüht ist, in der täglichen Arbeit, Kommunikation mit Kunden, dann die Fragen der Wirtschaft, bei uns im Konkret die Fragen eben des Transport, der Spedition und der Logistik umzusetzen, wo also auch sehr nah am Kunden man noch ist, nicht wie ein Großkonzern, die also über sehr groß dimensionierte Strukturen teilweise schon gar nicht mehr wissen, was ein Kunde ist und wo ein Kunde schon zu tun hat, den überhaupt zu erreichen, diesen großen Laden. Bei uns ist alles noch sehr persönlich, sehr nah, betrifft die inneren Prozesse und das betrifft auch die Prozesse nach außen zu den Kunden und Subpartnern. Das ist für mich Mittelstand, also ich sage mal so 10 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz, vielleicht bis 1 Milliarde, und das sind in Deutschland die Mehrzahl der Betriebe, denke ich mal, die dieses Land auch mit ihrer Arbeit und den zum Schluss erforderlichen Steuerzahlungen am Laufen hält.
Definitiv. Was glauben Sie denn, woher dieses vielleicht ein bisschen schlechte Image von Transport- und Logistikunternehmen rührt? Sie haben ja eben selber gesagt, die LKWs, die Luft verpesten, die nicht bedacht werden. Ist das der Grund oder steht da noch mehr hinter?
Also ich glaube, da gibt es objektiv und subjektive Gründe. Also das Objektive, das sieht man ja und das hört man ja, das ist der LKW. Obwohl der LKW, Sie haben mich eingangs nach 43 Jahren Erfahrung gefragt, da hat sich ja sehr viel getan, wenn ich mir heute den Dieselkraftstoffverbrauch angucke, den Schmutzausstoß, also den, was heute ist ja kein Schmutz mehr, teilweise sind Partikel, die vorher gefiltert werden, rauskommt. Also da ist ungeheuer viel technisch und technologisch passiert. Also das eine ist eben, was man eben sieht und hört, ne? Und wenn halt jemand in einem Ort wohnt und da donnert nachts so ein 40 Tonner voll beladen früh um 4 durch eine Straße, das hört man, das kann man nicht umgehen. Bei Elektro vielleicht nicht, aber wenn wir dran denken, Straßenbahnen oder Flugzeuge sind dann teilweise viel lauter als zum Beispiel so ein LKW. Aber das ist was, was man eben fühlen, hören, erleben kann. Ja? Das Objektive ist, und das ist ein Problem, das kriegen sie nur schwer geregelt, das kommt aus der Position der Wertschöpfungskette, würde ich mal sagen. Ne? Wir sind so als Spediteure immer hinten die Letzten, fast oder die Vorletzten, die in der Wirtschaft tätig sind und die halt dann ein fertiges Produkt, was natürlich oftmals einen viel höheren Wert hat, weil Idee, Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung, Vertrieb, da sind ganz andere Dimensionen am Werke. Wir holen die Ware dann ab und ziehen sie über ein Lager oder bringen sie direkt irgendwo zu einem Endkunden. Und da ist halt die Wertschöpfung oftmals nicht so hoch vom Betrag her, wie zum Beispiel eben in der Industrie. Und deshalb nimmt man das Ganze vielleicht nicht ganz so ernst. Dazu kommt, dass ja auch die sogenannte Austauschbarkeit oftmals gesehen wird. Auch da gibt es ja hier noch Spediteure, damit gibt es hier noch Fahrzeuge, die das machen können. Das verändert sich ja gerade und wir erfahren und erleben so ein bisschen, Corona hat das ungeheuer beschleunigt, eine Veränderung in der Wahrnehmung unserer Tätigkeit. Dass also gemerkt wurde, hey, es gibt gar nicht genug Fahrer. Und das Problem steigert sich ja die nächsten Jahre in den Punkt, wo wir noch gar nicht wissen, wo es hingeht. Und KI wird das noch nicht ersetzen können. Fahrerloses Arbeiten, das sehe ich persönlich nicht die nächsten 10 bis 20 Jahre. Das wird mal kommen, aber das dauert noch. Und dann die ganze Frage Regulierung im Fahrverkehr der Fahrer, die müssen also Pausen machen. Es ist ja richtig, dass man sich auch um das Befinden und die Gesundheit der Fahrer kümmert, aber das ist also aus meiner Sicht komplett überreguliert und wird mit sehr massiven Strafen dann auch hier ahndet. Da interessiert es dann keinen, ob die Ware eilig ist oder nicht. Dann heißt es einfach Stopp und der muss jetzt stehen bleiben und dann muss der auch stehen bleiben. Aber wir merken, wie gesagt, dass es eben auch, dass das Image des Dienstleisters im Bereich Transport, Spedition, Logistik sich wandelt zum Positiven eben angesprochen, Personalfrage angesprochen, auch Lieferfähigkeit. Nehmen wir mal Corona. Auf einmal waren die, weil die Ware nicht da war oder weil die Leger nicht gearbeitet haben, waren die Regale leer. Dann haben die Leute geguckt, haben gemerkt, oh, woran liegt sie denn? Dann haben die mal geguckt, wie passiert denn, was passiert denn da, ne? Dann hat man gemerkt, ah, da gibt's ja noch was, ne? Und Industrie und Handel waren natürlich immer der Meinung, gibt viele Dienstleister, da kann man doch preislich pokern und spielen und die gegeneinander ausspielen. Ich muss dazu sagen, dass unser Gewerbe leider auch sehr stark da immer zu geneigt hat, sich gegenseitig dafür 5 Euro noch das Geschäft wegzunehmen. Aber da passiert auch gerade eine Veränderung. Und ich denke, das wird auch unserem Gewerbe zu einem besseren Image verhelfen. Zumal ich selber das als den schönsten Job der Welt empfinde und der mir ungeheuer viel Spaß macht. Und ja auch sehe, wie notwendig er ist. Angefangen von dem normalen Mitarbeiter, der nachts kommissioniert, ein wirklich knochenharter Job, bis zum Manager eines großen Konzerns, der also die Verantwortung für Millionen Mitarbeiter und Milliarden von Umsätzen hat. Also das geht über alle Bereiche.
Wie wirken sich denn diese Herausforderungen auch auf die, ich sag mal, auf den Rest des Mittelstands, den Rest der Wirtschaft aus? Wenn sie dir, also die, irgendwann werden ja diese Herausforderungen auch bei demjenigen ankommen, der etwas versenden möchte.
Also das Erste, was jetzt gerade passiert, und das tut weh, das ist aber vielleicht auch notwendig, weil es Diskussionen anregt, die es lange nicht gab, ist die Frage der Preissteigerung. Also ich erlebe das ja gerade im Gewerbe und wieder 43 Jahre, da haben sie ja verschiedene Währungen erlebt und verschiedene Preisrunden nach oben und nach unten. Aber wir haben ja jetzt seit Corona, seit dem massiven Anstieg der Inflation und all den Randerscheinungen, die oftmals nicht positiv sind, die Energiepreisentwicklung, der Krieg in der Ukraine, die Auseinandersetzungen jetzt im Nahen Osten, die wirken ja alle auch ins Transportgewerbe hinein. Und wir sehen, dass also die Preise massiv gestiegen sind. Platz für Preisreduzierung, was sicherlich Kunden anstreben und möchten, ist da im Moment wenig zu sehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Preise wieder runtergehen. Aber gerade diese Mauterhöhung zum Beispiel, die ist so massiv, dass sie also auch wesentlich auf die Verbraucher-Endpreise durchschlagen wird und dann wird natürlich jeder sagen, was passiert denn hier gerade? Und gerade das finde ich ein bisschen, ja, nicht ein bisschen, ich finde es unverständlich, diese Mauterhöhung in der Art der zeitlichen Einführung, auch der Erhöhung, die ja dann nicht mal dazu dient, in erster Linie den Straßenverkehr sicherer zu machen, sondern in erster Linie die Eisenbahn unterstützen soll. Das ist zwar sicherlich gut und notwendig, aber ich denke mal, das ist teilweise fehlgeleitet, aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht zu treffen habe, ich sag's nur. Das führt eben dazu, dass, wie schon erwähnt, dass also die Preise steigen und eine Rückwärtsbewegung in diesen Preisen kaum zu sehen ist und das dann eine unmittelbare Auswirkung bis zum Schluss auf jeden Bürger hat, der sich dann wieder entscheiden muss, was will er sich, was kann er sich, was wird er sich kaufen. Insgesamt ist festzustellen, das ist jetzt vielleicht keine wirklich positive Aussage, aber die Gesamtsituation ist sehr schwierig, weil wir haben eben mal mit der Steigerung der Energiepreise, die bei uns durchschlagen, die jeden irgendwo betreffen. Und da gibt es auch keine Subventionen, sondern die steigen eher noch, weil wir haben ja im Prinzip das Thema der CO2-Bepreisung, die uns im Transport unmittelbar betrifft. Wie gesagt, wenn dann noch die Maut oben drauf kommt, dürfen wir ja zweimal im Prinzip für die gleiche Leistung bezahlen. Diese CO2-Bepreisung, die wird ja steigen. Das heißt, damit wird der Preis teurer. Oder wenn die Kosten steigen, damit wird der Preis steigen. Und diese Preissteigerung kommt dann im Endeffekt bei jedem Kunden an und der Kunde gibt es dann weiter an den Endverbraucher. Also das ist im Moment eine Spirale, die sich ganz klar nach oben dreht. Und mit den genannten Rahmenbedingungen, die wir erleben, Inflation, ist nicht abzusehen, dass die hier so auf die Zielgröße von 2%, wie wir es kennen, wieder runtergeht. Also ich rechne 24 und bis 25 hinein, dass wir in der Inflationsgrößenordnung irgendwo X bleiben, plus 2 plus. Kriegsauswirkungen, sieht ja nicht so aus, als ob da in der Ukraine irgendwo mal dieser Krieg aufhört oder eine Unterbrechung gibt. Was im Nahen Osten passiert, weiß keiner. Wenn wir die Politik in der Welt weitergehen, wird es nicht optimistischer. Das hat ja alles Auswirkungen und ich denke, das spielt eben hinein. Dazu kommen eben Fragen, die uns massiv betreffen und die wichtig sind, aber die eben einen großen Einfluss haben. Nachhaltigkeit ist für uns eines der größten Themen, dem wir uns stellen müssen, weil wir bekennen uns ganz klar dazu, der Verkehr, der Transport erzeugt nun mal einen hohen Energieverbrauch und auch einen entsprechenden Ausstoß an Schadstoffen. Dem muss man sich stellen. Und da entwickelt sich viel, aber es ist eben noch nichts Endgültiges absehbar, was überhaupt mal der Trend wirklich sein könnte. Und wir bezahlen zum Teil im Transport-, Speditionslogistik-, Gewerbe diese Entwicklungskosten mit. Die Unterstützung, die, wenn wir über Energiepreisbremse für die Großindustrie reden, die kommt ja nicht beim Transport leider an. Ja, und wir müssen dann halt diese Entwicklung, diese Forschungsentwicklung, das machen wir als Unternehmen auch mit, bezahlen. Wir haben 30 LNG-Fahrzeuge. Wir investieren jetzt in 2 Elektro-LKWs. Also da reden wir dann über Preissteigerungen bei der Investition, bei der Anschaffung für solche Investitionen von 2-, 3-, 4-fachen. Und das wird eben nur bedingt auch vom Staat aufgefangen mit Subventionen oder anderen, sondern dann gehen wir nach vorne, weil wir sagen, gut, wir müssen uns dem Thema stellen, wir wollen uns dem Thema stellen und wissen auch zum Schluss ja nicht, wie das ausgeht manchmal, ja. Also als es mit LNG losging, da fing es an, die Fahrer haben überlegt, wer will denn da überhaupt draufsteigen, weil sie dachten, da könnte irgendwas passieren, ne? Das ist ja so ein Tank, wenn der vielleicht explodiert, was eigentlich kaum möglich ist. Um Gottes Willen, das will man nicht fahren. Das hat sich alles geklärt, weil die Sicherheit gegeben ist, aber das Tankstellennetz ist noch nicht so vorhanden. Dann sind ja die Gaspreise wieder gestiegen. Dann haben wir natürlich erstmal Schnappatmung gekriegt, als der Krieg anfing und die russische Seite das Gas abgedreht hat. Wir haben trotzdem weitergemacht. Der Staat hat hier regulierend mit Subventionen oder Unterstützung eingegriffen, aber es bleibt eben weiter so ein, will ich sagen, war Bankspiel, aber ein Spiel, wo man nicht genau weiß, wie der Ausgang ist und wo es hingeht. Aber wenn der Mittelstand es nicht macht, wer soll es machen? Da ist also die Praxis dann wieder wirklich das Kriterium der Wahrheit, um zu sehen, ja, was ist nun der Energieträger der Zukunft? Oder sind es vielleicht doch mehrere? Also wir bewegen uns ja zwischen Gasmöglichkeiten, Elektro, Wasserstoff ist ein Thema. Bin mir nicht sicher, ob der Diesel wirklich komplett aussterben wird die nächsten Jahre, weil da auch sehr viel passiert ist in der Entwicklung nachhaltiger Lösungen. Also da sind wir als Mittelstand irgendwo so ein Experimentierfeld auch, was die Politik A sich ausdenkt und was die Gesellschaft an Anforderungen hat. Aber das können auch nur wir und wir wollen es auch mitmachen und staunen, wo sich das hinbewegt und sehen aber heute auch noch nicht. Wir können nicht sagen, wo der Endpunkt ist. Aber das macht doch wiederum Spaß, muss ich mal sagen. Die Investition nicht immer in dem Sinne, ne? Aber sich daran zu beteiligen, zu gucken, in welche Richtung geht man. Und wir sehen es ja auch bei den Kollegen aus unseren Partner- oder Wettbewerbsbetrieben. Es gibt nicht die Wahrheit, ja. Das sehen wir in der Energiepolitik. Man hat ja nun versucht, da mit der Heizungspolitik da eine Linie zu geben. Ich denke, es ist wichtig, dass man da offen bleibt und das ganze Spektrum mal ausprobiert. Und das sehen wir jetzt gerade bei den Antriebsfragen, bei den Antriebstechniken, Antriebsstoffen, dass eben nicht klar, wo es hingeht. Und das das Rennen noch offen ist und dass es gut auch weiter ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt.
Definitiv. Jetzt haben Sie ja schon ein paar Sachen angesprochen, aber also man könnte jetzt ja meinen, es sieht alles sehr düster und dunkel und schwierig aus. Aber was sind denn vielleicht so die Lichtblicke am Horizont oder was kann man dem Ganzen vielleicht auch Positives abgewinnen?
Also, dass die Situation schwierig ist, ich denke, da sind wir uns einig. Das ist im Moment gerade eine schwere Phase, die wir erleben. Das hat ja was mit Deutschland zu tun, das hat was mit der internationalen Politik. Also da gibt es viele Themen, die uns zu schaffen machen. Die Lichtblicke, also jede Krise ist ja auch immer eine Chance. Man sollte sie zumindest als Chance verstehen. Und wenn wir mal unten anfangen, beim erstmal wichtigsten Thema im Personalbereich, denke mal, ist es halt maßgeblich, wie man sich als Unternehmen aufstellt, um diese Personalfragen zu lösen. Ne? Da nutzt nicht nur Jammern, das gehört zum Geschäft vielleicht ein bisschen dazu, aber wichtig ist, dass man halt überlegt, was ist denn so das, die eigene Strategie, wo will man hin, ne? Wofür braucht man Leute? Die Frage kommt ja dann, wie motiviert man es, die Mitarbeiter, ohne zu überziehen? Da gibt es ja auch die wildesten Dinge. Man kann auch ein Dschungelcamp aufmachen. Ich glaube nicht, dass man dauerhaft damit mit so einer Lösung Mitarbeiter hält. Also da muss jedes Unternehmen sich einfach auch neu entdecken, neu erfinden. Und da gibt es gute Ansätze, wo man drüber sprechen muss, wo man sich austauschen sollte, um zu gucken, geht das überhaupt für mich? Ne? Das ist ja jetzt gibt nicht möglich, jetzt die Lösung zu finden, sondern es gibt auch sehr viele Lösungen, die man auf sein Unternehmen applizieren sollte. Wie löst man Kraftfahrerfragen? Ganz wichtiges Thema. Wir haben es also im Unternehmen auch gemerkt, wir haben also über 120 Fahrer, indem man einfach den Leuten mehr Respekt zollt und Aufmerksamkeit gibt und Angebote macht, wie man sich um sie kümmert. Das bewirkt dann schon wirklich auch Wunder, weil der Kraftfahrerjob ist wirklich eine harte Tätigkeit. Ich bin selber ein paar Mal auch nach Moskau und in andere Relationen mitgefahren. Also wenn Sie mal so eine Tour haben, so auf dem Bock sitzen so lange oder fahren Sie mal heute durch Deutschland. Im PKW ist das ja oftmals noch ganz angenehm, aber dann auf so einem großen LKW anfahren, bremsen 40 Tonnen, dann haben Sie Zeitdruck, weil Sie Entladefenster haben. Also das möchte man nicht immer jeden Tag machen. Da muss man einfach den Hut vor den Leuten ziehen, die also bereit sind, diese Tätigkeit auszuüben. Und das ist wichtig, denen ein anderes Umfeld und eine andere Sicherheit Aufmerksamkeit zu geben. Wenn wir mal in die Fragen der Akquisition des Vertriebs gehen, das hat sich auch so maßgeblich verändert. Ist auch eine spannende Geschichte, wie man sich jetzt mit den Social Media Ding neu aufstellen kann. Ich bin ja nun seit 43 Jahren im Geschäft, somit bin ich mehr das jüngste Kaliber, aber da kann man auch als etwas älterer Kollege dann noch viel dazulernen, was auch sehr viel Freude macht. Wenn sich die technischen Lösungen angucken, finde ich sehr spannend. Also wer mit Technik was zu tun hat, deshalb ist auch dieser Beruf sehr interessant. Da passiert technologisch ungeheuer viel, wo man eine Menge für sich, wenn man sich dafür interessiert, mitnehmen kann. Und man sollte eigentlich da genau hingucken, weil das hat sehr viel Einfluss auf unser weiteres Leben. Also das sind schon spannende Themen. Und dann gibt es also eben auch viele Entwicklungen, dass kleinere Firmen jetzt aufhören. Das Thema des Generationswechsel ist ja in Ostdeutschland noch stärker als in Westdeutschland, aber im Westen Deutschlands ist es auch, dass eben sehr viele Inhaber, die kleine Firmen haben jetzt ins Alter gekommen, wo sie aufhören müssen und die jüngere Generation, die Familie will das oft nicht übernehmen. Also da gibt es dann Übernahmen und Integration. Das ist auch sehr spannend, weil der Markt sich damit verändert. Ja, und auch die Internationalisierung nimmt ja da gerade Fahrt auf. Ich komme gerade aus Georgien, bin gestern zurückgekommen, habe mir den Markt dort angeguckt, Partner besucht. Also das sind ja noch Regionen, das sind Märkte, die kann man nicht mit Deutschland vergleichen. Da ist eine ganz andere Art der Herangehensweise, ein ganz anderer Stand. Die müssen teilweise noch 20, 30, 40 Jahre nachholen. Aber da haben sie auch einen anderen Drive, wie die Leute agieren. Das macht also, wenn sie gern mit Menschen arbeiten, sehr viel Spaß, weil die sind neugierig und die wollen was bewegen und offen. Nur mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das hier passt, aber ich werfe es mal ein. Man hatte mich gebeten, an der Universität von Tbilisi einen Vortrag zu halten, Donnerstag, 21.45 Uhr. Da kamen noch 40 Studenten. Das kann ich mir hier in Deutschland beim besten Willen nicht vorstellen. In der Kneipe hätte ich die vielleicht getroffen. Da waren 40 Studenten, die haben mir von 21.45 eine Stunde zugehört. Ich habe einen Vortrag über Logistik gehalten und dann haben wir noch eine halbe Stunde und dann hat der Lektor hat dann abgebrochen, weil er sagt, jetzt ist 11:45 Uhr, Jungs, wir hören oft, die hätten noch länger gefragt. Also das fasziniert mich und das motiviert mich immer, wenn man dann auch Menschen trifft, die noch heiß sind, die noch was bewegen wollen, die noch Interesse haben, wo man also nicht so satt ist und träge, wie ich das teilweise, muss ich sagen, hier in Deutschland erlebe, sondern wo eben in noch nicht so entwickelten Märkten die Menschen noch wirklich offen sind und neugierig sind, etwas zu erreichen.
Sehr spannend auf jeden Fall. Wenn wir noch mal kurz auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen, verstehen Sie denn die Leute, die sagen, muss das eigentlich sein, dass wir alles Mögliche an Dingen, Materialien, Lebensmittel um die ganze Welt kutschieren?
Also ich verstehe die Menschen, weil ich frage mich ja selber oftmals, warum muss ich Mineralwasser aus Süditalien in Berlin oder aus Norwegen haben? Also das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das ist ja dann eine Frage des Systems, in dem wir leben. Und ich denke mal nicht, dass wir anfangen sollten, das würde ich noch schlimmer finden, diese Transporte zu regulieren. Ich verstehe es auch vom Preis her teilweise gar nicht, wie sowas eben geht. Ich kann auch nicht verstehen, dass man aus Afrika, Kenia Blumen herfliegen muss und Äpfel aus Australien und andere Sachen aus Südamerika. Also das übersteigt auch mein Verständnis. Ich könnte auch damit leben, dass man eine Birne aus Deutschland im Winter isst. Ich muss nicht unbedingt eine Kiwi irgendwo aus der Welt haben. Aber die Gesellschaft hat sich nun mal so entwickelt. Der Bedarf als solcher besteht. Wie man das zurückfahren könnte, kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht über Vernunft oder über einen Preis. Aber dann müsste man anfangen, das zu regulieren. Und wissen Sie, ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich hatte also das Erlebnis der Regulierung mehr als genügend. Und muss Ihnen sagen, dass das auch kein Spaß ist und keine Lösung ist. Also da kann man nur wahrscheinlich hoffen, dass das Bewusstsein der Menschen steigt. Das betrifft sicherlich nicht alle, wird nicht alle erreichen, aber doch einige. Und ich denke mal, da gilt dann der Preismechanismus. Der Preis regelt ja dann doch eine ganze Menge. Aber ich bin völlig bei Ihnen und auch in meinem persönlichen Leben. Wir setzen eben, wo es möglich ist, eher auf Regionales, was einen kurzen Weg hat, statt hier irgendwelches Zeug durch die ganze Welt zu fahren.
Und wie sieht Nachhaltigkeit in Ihrer Branche dann ganz praktisch aus?
Buh, wie viel Zeit haben wir denn? Das könnte jetzt länger werden. Aber versuchen wir mal auf die wichtigsten Punkte zu bringen. Also das Thema Nachhaltigkeit, das besprechen wir natürlich am liebsten gerade auch mit technologischen Lösungen. Aber das geht über die gesamte Tätigkeit. Das hat was damit zu tun, Nachhaltigkeitsmanagement einzuführen. Nicht, weil man es nach außen als Kleeblatt jetzt dem Kunden, weil die Kunden das in ihrem Aktionärsbericht gerne zum Jahresende vorzeigen möchten, sondern auch wirklich lebt. Das heißt also mit Licht angefangen, mit Sortieren, mit Lampen, auch mit dem Verbrauch, also Papier runterzufahren. Ich finde gerade in der Spedition, in unserem Bereich gibt es noch viel zu viel Papier. Also das papierlose Büro ist noch Lichtjahre, habe ich den Eindruck, entfernt, obwohl es also tolle IT-Systeme gibt. Aber diese Gewohnheit des Menschen, mit Papier zu arbeiten, ist so ein echtes Problem. Das ist ein ganz großes Feld, wo man sich noch austoben könnte. Da setze ich drauf, dass da viel passieren wird. In den Lägern, also das ist ja auch eine Frage, was man dort an Materialien einsetzt. Da sind ja riesen Stahlmengen. Da sind große Mengen an Licht, was verbraucht wird und. Ich denke, da ist sehr viel. Und natürlich, man muss ja auch mal gucken, was wie viel verbraucht, eben was auf der Straße ist und was zur Bewegung benötigt wird. Da hatte ich ja schon Beispiele genannt, wie man also auch fossile Brennstoffe substituieren kann oder auch in den Wettbewerb, sage ich mal, stellen kann. Also wie gesagt, bin jetzt keiner, der den Diesel-Lkw verflucht, weil der Diesel-Lkw hat sich über die Jahre, über die Jahrzehnte sehr, sehr gut entwickelt, was den Verbrauch betrifft und was auch den Ausstoß von CO2 betrifft. Da muss man einfach mal gucken, wie die anderen Systeme funktionieren. Man darf ja auch nicht vergessen, das muss ja auch alles irgendwo repariert werden, beliefert werden. Also wir können über die tollsten Sachen sprechen. Aber wenn ich halt keine Tankstelle für Wasserstoff habe, die sicher ist oder für ein Elektrofahrzeug und ein LKW dann stundenlang braucht, habe ich ja gar nichts gewonnen in der Nachhaltigkeit. Das muss dann im Verhältnis stehen. Aber wir haben eben in unserem Gewerbe wie im gesamten Bereich des normalen Lebens wie überall mit den gleichen Themen zu tun. Wenn wir mal nach innen in so ein Büro und so ein Lager gucken, aber auch eben nach außen mit dem Kraftstoffverbrauch zum Beispiel. Und wenn ich mal sagen darf, ich bin sehr viel unterwegs, auch mit dem Auto in Deutschland. Wenn ich mir die Staus angucke, wenn ich mir die Ampelregelung anschaue in den Städten, begreife ich so und so nicht. Also wir haben technologische Systeme. Also CO2-Ausstoß, glaube ich, ist am höchsten, wenn ich an der Ampel stehe und nicht, wenn ich einen fließenden Verkehr habe oder wenn ich auf den Autobahnen vernünftig fahre und nicht stehe. Und ich denke, da hat auch die Gesellschaft, hat auch die Politik eine große Verantwortung. Von unten, von der Kommune, von dem Dorf bis hoch in die große Politik eines Landes hier entsprechend einzuwirken, dass diese Systeme, die eben zentral gesteuert und entschieden werden, auch besser wirken.
Vielleicht zum Abschied noch, was wünschen Sie sich für die Zukunft für Ihre Branche?
Puh, gute Frage, spannende Frage. Also wir sind uns ja erstmal einig, dass es ohne Transport, Spedition, Logistik nicht geht. Das heißt, wir können nicht darauf verzichten. Das heißt, es wird gebraucht. Und da es gebraucht wird, und ich bleibe dabei, dass es ein spannender Beruf ist, sag mal, wir sind ja die 10 Kämpfer oder eigentlich mehr Kämpfer der Wirtschaft, weil wir brauchen jetzt nicht ein tiefes Loch bohren und nur eine Sache können, die ja auch wichtig ist, die Spezialisierung, sondern wir müssen ja von allem etwas verstehen, alles können. Heißt es für mich, dass also dieser Beruf erstmal spannend bleibt, also dass wir auch junge Leute überzeugen können, in diesen Beruf hineinzugehen, der sich massiv verändert, der also ungeheuer viel mit Technik und IT und Technologie zu tun hat. Ich wünsche mir, dass diese Technologieoffenheit, ich nenne es mal so, ich übernehme diesen Begriff, bleibt in der weiteren Entwicklung, gerade im Transportbereich. Es ist ja nicht nur, sondern primär die Straße, was da passiert, oder Schiene oder Binnenschiff oder das Flugzeug. Sie müssen ja auch im Lager etwas antreiben. Da gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten, die da noch gar nicht ausgelotet sind. Ich wünsche mir, ja, was Sie vorhin angesprochen haben, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft wächst und auch die Regulierung, aber nicht in übertriebener Art, dass man jetzt nicht aus der ganzen Welt irgendwas von der Antarktis holt, um es hier in Deutschland zu gebrauchen. Also selbst wenn jemand so viel Geld hat, dass er es bezahlen kann, das ist ja Schwachsinn eigentlich. Also da sollte man besser überlegen und versuchen, auch selber über seine eigene Entscheidung dann Einfluss darauf zu nehmen, ob sowas durch die Welt gefahren werden muss. Ja, und ansonsten, ich habe ja noch hoffentlich ein paar Jahre, bin ich selber gespannt, was da eigentlich so jetzt sich entwickelt. Denn wir haben ja im Moment zum Beispiel, wenn ich noch einwerfen darf, nach meinem Eindruck so eine Rückwärtsbewegung. Das passiert so alle 5 bis 10 Jahre, dass im Transport-, Speditions-, Logistikmarkt, gerade im Transportmarkt, entweder wird was ausgelagert, alle wollen nach Asien oder alle wollen regional. Jetzt sind wir ja gerade nach der Corona-Pandemie und dem China-Problem, die bestehen wieder in der Rückführung mehr in regionale, also in der europäischen Dimension Bereiche, um einfach zu erleben, was da so die nächsten Jahre passiert, was da so an neuen Dingen kommt. Auf jeden Fall wird die Branche, meine Branche, nach wie vor sehr viel zu tun haben. Es wird ja immer mehr bewegt, wie man das machen kann. Was es an neuen Entwicklungen gibt, muss man gucken. Und insofern müssen die Kolleginnen und Kollegen sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Das gibt immer was zu tun. Und wie gesagt, die Krise ist immer eine Chance. Also ich habe viele Krisen in 43 Jahren erlebt und bin immer eigentlich gestärkt mit meinen Strukturen aus den Krisen hervorgegangen, weil es wichtig ist, in der Krise eigentlich zu gucken, okay, was macht man eigentlich, es zu bewerten und auch zu sagen, okay, ich lasse dann das mal lieber weg, weil es lohnt sich nicht oder die Zeit ist vorbei oder ich kann es nicht gut, kann den Wettbewerb nicht bestehen und orientiere mich dann halt auf neue und andere Dinge. Und wie gesagt, nach jeder Krise geht es ja dann wieder bergauf. Sie haben ja gesagt, das Licht am Ende des Tunnels sehe ich noch nicht, aber irgendwann wird es zu sehen sein. Und dann wird es auch hoffentlich der Branche Transport, Spedition, Logistik wieder besser gehen. Wobei, allerletzter Satz, man muss auch sagen, es ist nicht so, dass jetzt alles am Boden liegt. Also da muss man differenzieren. Wenn ich mir die chemische Industrie angucke, die haben große Sorgen. Maschinenbau, Automotive geht, Pharma geht es recht gut. Lebensmittellogistik jammert auf einem hohen Niveau. Also das ist auch sehr differenziert in unserer Branche. Sodass man nicht sagen kann, es geht überall schlecht. Es geht ein Großteil der Branche hat Probleme. Und ein Teil geht es ganz gut. Und so ist es ja im Leben eigentlich immer, dass sich das so zurecht schaukelt wieder. Und das wird sich zurecht schaukeln. Und ich glaube, dann 2025 könnte man ein anderes Interview dann führen.
Ja, dann sage ich mal, verabreden wir uns für 2025 nochmal, ja. Und schauen mal, an welcher Stelle wir dann stehen. Bis hierhin erstmal vielen Dank für diesen sehr spannenden Einblick in eine Welt, die uns, glaube ich, alle beschäftigt und irgendwie betrifft. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.